Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Die öffentliche Debatte ist ja schnell dabei, nach neuen Gesetzen zu rufen. Und die Politik benutzt das Strafrecht auch immer wieder dafür, um als schlagkräftig wahrgenommen zu werden. Man spricht dann auch immer wieder mal von einer symbolischen Gesetzgebung, wenn Strafrahmen ausgeweitet werden oder ganz kleine Strafrechtslücken geschlossen werden, aber in Wirklichkeit in der Realität der Justiz da gar keine Änderung zu erwarten ist. In der Wissenschaft wünschen wir uns aber ein anderes Vorgehen, eine sogenannte rationale Kriminalpolitik. Wir haben ja in der letzten Folge zum Thema Kriminalpolitik mal besprochen, wie die ideale Wunschvorstellung der gegenseitigen Zusammenarbeit wäre. Also die rationale Kriminalpolitik sollte auf Evidenzen basieren, also auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und schon in den Blick nehmen und berücksichtigen, was die Wissenschaft eigentlich als sinnvoll und hilfreich bewertet hat.
Und dabei haben wir uns angeschaut, wie kommt es zur Gesetzgebung oder wie kann die Kriminologie Einfluss darauf haben? Wir haben ja eh schon oft auch darüber gesprochen, was bewirken bestimmte Strafrahmen, bestimmte Straftaten auch so, wie sie gefasst sind. Heute wollen wir mal in die entgegengesetzte Richtung schauen, nämlich das Thema Entkriminalisierung aufgreifen. Also nicht das Schaffen von Strafen, sondern die Abschaffung. Hinter Entkriminalisierung steht der Grundgedanke, dass das Strafrecht wirklich nur Ultima Ratio sein soll, also das letzte Mittel, nur für äußerste Fälle. Man prüft das Strafrecht bei Entkriminalisierung also darauf, was ist wirklich erforderlich. Das Problem dabei ist die Öffentlichkeitswahrnehmung, das muss man so sagen. Also Entkriminalisierung, das kann ganz schön irritieren, als ob man plötzlich den Staat abschaffen möchte oder dergleichen. Und gerade wenn wir uns auch vergegenwärtigen, dass sowieso Kriminalität zwar nicht im Alltag, im persönlichen Alltag der Menschen dauernd anwesend ist, aber doch in der medialen Berichterstattung, Thematisierung, man ständig mit Kriminalität auf diesem Wege zu tun hat, dann muss man auch das mit berücksichtigen, dass es dann sehr irritierend sein kann, wenn dann Politik das Thema Entkriminalisierung aufs Tableau heben möchte.
Drum meidet ja die Politik den Begriff auch ganz gerne. Zum Beispiel gab es in der letzten Legislaturperiode in der Ampelkoalition ja dann eine eigentliche Entkriminalisierung, die lief aber unter dem Titel Modernisierung des Strafrechts. Da ist aber eben dieser Begriff der Entkriminalisierung weg, weil er vielleicht sich zu weich anhört, zu unrepressiv, zu verständnisvoll.
Und oftmals ist damit ja auch verbunden die Vorstellung, wenn wir nicht mit Strafe auf irgendein Verhalten, was wir nicht wollen, reagieren, dann reagieren wir gar nicht. Also das hat man ja auch oft, finde ich, im Zusammenhang mit Jugendlichen, wenn es darum geht, oh Gott, die sind noch nicht strafmündig, also kann der Staat nichts machen. Doch, der Staat kann einiges machen, aber halt nicht über das Strafrecht oder nicht über das Jugendstrafrecht. Also das ist halt oft so eine Verknüpfung, dass doch sowas wie Kriminalisierung, etwas als Straftat fassen, damit gleichgesetzt wird, so macht der Staat dann was.
Deshalb wird gerne auch der Begriff Entkriminalisierung so ein bisschen vermieden. Durchaus auch in der Strafrechtswissenschaft werden andere Bilder dafür verwendet. Man spricht gerne von Entrümpelung oder von Frühjahrsputz oder von der Entsorgung von totem Holz. Also es ist irgendwie so ein bisschen so diese Dinge, die schon längst mal weg müssen. Wohingegen bei Entkriminalisierung vielleicht ja eben doch dieser Gedanke da ist, oh, Menschen, die kriminell sind, in Anführungszeichen, dürfen jetzt schalten und walten, wie sie wollen.
Entkriminalisierung hört sich nach Anarchie an und Entrümpelung, Frühjahrsputz hört sich nach Ordnung an.
Es gibt verschiedene Begriffe und Arten von Entkriminalisierung. Im engeren Sinn und im weiteren Sinn, wir fangen mal mit dem engeren an, da bezieht sich auf Verhaltensverbote, die im Strafrecht drin sind, also im materiellen Strafrecht, in dem die Delikte beschrieben sind. Und da geht es darum, dass dann bislang strafbares Verhalten entweder ganz oder teilweise straflos gestellt wird. Es gibt zwei Arten von Entkriminalisierung. Man kann das entweder als Strafbefreiung, also man gibt keine Strafen mehr dafür raus, betreiben. Das heißt, dann wird die Rechtsfolge der Kriminalstrafe aufgehoben oder zurückgenommen. Das kann offensiv passieren, dadurch, dass der Gesetzgeber tätig wird, kann defensiv passieren, dadurch, dass man so weitere Kriminalisierungsbestrebungen, also dass man immer neue Straftatbestände schafft, abwehrt. Und es gibt aber auch eine Entkriminalisierung durch die Rechtsanwendung, wo dann ja durch die enge Auslegung von Strafvorschriften oder eine extensive Auslegung von Rechtfertigungsgründen, also warum ist etwas gerechtfertigt und keine Straftat, ist quasi faktisch in der Rechtsanwendung nicht mehr zur Bestrafung des Ganzen kommt.
Daneben gibt es auch die Entkriminalisierung in einem weiteren Sinn. Das meint jede auch nicht staatliche oder faktische Tätigkeit, die auf strafrechtliche Sanktionierung ganz oder teilweise verzichtet oder sie durch eine nicht strafrechtliche Sanktionierung ganz oder teilweise ersetzt. Also da geht es jetzt nicht so sehr darum, ist das ein Straftatbestand oder nicht, sondern mit Entkriminalisierung im weiteren Sinne ist dann auch verbunden, dass es vielleicht eine Straftat ist, aber man halt nicht mehr bestraft, sondern andere Lösungen findet, zum Beispiel von der Strafe abzusehen oder auch die Diversion. Entkriminalisierung im weiten Sinn lässt sich bis hin zu Abolitionismus verlängern.
Dann gibt's noch, sind die letzten komplizierten Jura-Wörter, dann kommen wir etwas darunter. Gibt's noch eine de facto, also tatsächliche und de jure, also gesetzliche Entkriminalisierung. Die de facto Entkriminalisierung meint, dass die Tätigkeit der staatlichen Strafjustiz eingeschränkt wird bei bestimmten Verhaltensweisen, ohne dass man jetzt formal was ändern müsste. Zum Beispiel, wenn BürgerInnen Straftaten nicht mehr anzeigen, Polizeiermessen ausgeweitet wird, sodass sie nicht einschreiten müssen oder insgesamt es zu einer ermessensbasierten Nichtverfolgung durch Staatsanwaltschaft oder Gericht kommt, indem die eben Delikte einstellen. Ein Beispiel hier wäre, dass in vielen Städten die Verkehrsverbünde das Fahren ohne Fahrschein nicht mehr anzeigen. Es gab ja eine lange Diskussion in der letzten Regierungskoalition, war auch noch diskutiert worden, das aus dem Strafrecht rauszunehmen. Und das passiert jetzt so ein bisschen von unten, also de facto, das wird einfach nicht mehr angezeigt. In einigen Städten, nicht in allen, was wieder zu einer Ungleichbehandlung führt, aber zumindest in einigen Städten kommt es so zu einer de facto Entkriminalisierung.
Die de jure Entkriminalisierung meint zum Beispiel volle gesetzliche und soziale Anerkennung des bisher strafbaren Verhaltens, also das wirklich etwas, was früher unter Strafe stand, heute vollkommen anerkanntes Verhalten ist. Änderung der Rolle des Staates hinsichtlich des bislang strafbaren Verhaltens ohne volle Anerkennung oder als Untätigkeit des Staates ohne Anerkennung und Rollenänderung mit Überantwortung der konkreten Problemlösung an die Betroffenen.
Warum sollte man denn überhaupt entkriminalisieren? Da gibt es eine Studie von Hofen, die mal gefragt hat, was StrafrechtswissenschaftlerInnen denn als Gründe für Entkriminalisierung sehen. Und da wollen wir mal so die wichtigsten einmal abfrühstücken. Zum einen wäre ein ganz eklatanter Grund für Entkriminalisierung, wenn ein Gesetz tatsächlich verfassungswidrig wäre. Also wenn es unverhältnismäßig wäre oder das Schuldprinzip verletzen würde. Oder auch wenn es redundant wäre, also es schon durch eine andere Vorschrift abgedeckt wird, dann brauchen wir nicht A und A1, sondern dann reicht einfach A, dann kann das zweite weg. Manchmal gibt es auch überholte oder symbolische Tatbestände. Also wenn es zum Beispiel wegen des technischen Fortschritts keine strafrechtliche Regelung mehr dafür gibt, wann ein Papieraushang oder eine Dokumentenauslegung gefälscht oder irgendwie beeinträchtigt werden könnte. Es kommt zu Änderungen durch die wirtschaftliche Entwicklung, wenn das Euro-Scheck-System wegfällt oder dadurch, dass sich die soziale Entwicklung verändert hat und etwas einfach schlicht kein relevantes Kriminalitätsphänomen mehr ist, dann könnte man sagen, ist auch ein Grund, um das Ganze zu entkriminalisieren.
Und daneben gibt es auch noch die Überlegung, dass etwas ja einfach als Bagatelle auch angesehen wird und dass es die Justiz entlasten würde, wenn bestimmte Sachen aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden würden. Also zum Beispiel Vergehen wie Ladendiebstahl, Fahren ohne Ticket, Cannabiskonsum oder Unfallflucht bei reinen Sachschäden. Da könnte man überlegen als Argument, inwiefern es die Justiz zu sehr überlastet, dass das als Straftatbestand gefasst ist. Die rechtliche Frage ist dahinter aufgrund der Geringfügigkeit der Rechtsgutsverletzung, inwiefern ist es deswegen überhaupt strafwürdig und bedürftig. Und bei der Anwendung der normalen Instrumente des Strafprozessrechts ist es häufig doch eine strafrechtliche Überreaktion auf diese Taten. Bagatelldelikte als Alltagsdelikte sind häufig Massenkriminalität und insofern würde eine Entkriminalisierung zu einer starken Entlastung von Polizei und Strafjustiz führen. Damit könnte sich auch die Strafrechtspflege auf Bekämpfung wirklich von schweren Strafunrechts konzentrieren.
Das waren jetzt, glaube ich, mal so die wichtigsten, die wir so aufführen wollen. Jetzt würden wir mal konkret uns ein paar Themen angucken, in denen es in letzter Zeit oder auch schon seit vielen Jahrzehnten so eine Debatte gibt über das Abschaffen, die Entkriminalisierung. Und ich steige mal ein mit dem Fahren ohne Ticket oder Fahren ohne Fahrschein oder Leistungserschleichung oder 265a StGB. Wir haben dazu einmal eine Folge aufgenommen. Und hier gibt es eine Diskussion, soll das Ganze entkriminalisiert werden? Und da gibt es eigentlich zwei Begründungen, eben dass man sagt, ist das überhaupt verhältnismäßig, das Ganze zu bestrafen? Und ist es nicht auch einfach zu bagatellhaft, um da wirklich das Strafrecht dahinter zu klemmen? Tatsächlich ist es so, dass nicht unerheblich viele Menschen jedes Jahr, Schätzungen sind um die 7.000, wegen eines nicht bezahlten Tickets in Haft sitzen. Und hier ist eben, wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt, im Moment eine de facto Entkriminalisierung in vielen Städten schon passiert, weil die Verkehrsverbünde nicht mehr anzeigen. Aber weiterhin, wenn man in der Deutschen Bahn fährt oder eben in anderen Städten unterwegs ist, wird das Ganze angezeigt und muss von der Justiz und der Strafverfolgung bearbeitet werden. Und hier ist eben die Frage, ist das ein Punkt für Entkriminalisierung aus den genannten Gründen?
Also das ist ja immens und zeigt einfach nochmal, wie viel sich der Staat das kosten lässt, dass das eine Straftat ist. Weil natürlich kosten solche Justizverfahren und wenn das sogar dazu führt, dass ein Teil der betroffenen Person sogar in Haft muss, auch darüber hatten wir in der entsprechenden Folge ja schon mal ausführlicher berichtet, dann ist das ja auch nochmal mit unglaublich hohen Kosten verbunden und natürlich auch viele Folgekosten für die Person, die davon betroffen ist, was das auch im Leben dann ausmacht, verurteilt zu sein oder schlimmstenfalls dann sogar in Haft gewesen zu sein. Ein weiterer Deliktsbestand, wo die Entkriminalisierungsdebatte geführt wird, ist der Ladendiebstahl. Auch der Ladendiebstahl ist ein zumeist im Dunkelfeld verbleibendes Massendelikt, also vieles wird der Polizei gar nicht bekannt. Inventurstatistiken schätzen, dass nur 1,5% der Fälle, die begangen werden, überhaupt der Polizei bekannt werden.
Und dann sieht man hier nochmal, das ist ja so ein Punkt, dass wir oft bei Dunkelfeld und Hellfeld nochmal sagen, dass es theoretisch möglich wäre, dass im Hellfeld ganz andere TäterInnen sind als im Dunkelfeld durch bestimmte Kontrollstrategien, Racial und Social Profiling etc. Und gerade im Bereich Ladendiebstahl, wenn man sich Gerichtsverfahren anguckt deshalb, dann sind das sehr häufig rassifizierte Menschen, migrantisierte Menschen, Menschen, die ja wirklich in ganz prekären Umständen leben, die deshalb angeklagt sind und vor Gericht erscheinen. Wenn man sich aber vorstellt, dass 98% nicht entdeckt werden, dann kann man sich schon vorstellen, bei wem LadendetektivInnen hinschauen und bei wem nicht. Und dass das hier so ein ganz eklatantes Beispiel dafür ist, dass man eben bestimmte Gruppen von Menschen im Blick hat und andere einfach kategorisch überhaupt nicht.
Und auch das zählt zu Massendelikten. 5-10% aller polizeilich registrierten Delikte sind Ladendiebstähle. In den vergangenen 20 Jahren wurden jährlich so zwischen 260.000 und 500.000 Ladendiebstähle registriert. Meist sind es Bagatellbeträge, um die es da geht. Warum gibt es eigentlich das Delikt, könnte man auch mal fragen. Oder was macht es vielleicht auch einfach, dass dieses Delikt leicht auszuführen ist? Und das hat auch etwas damit zu tun, wie uns die Konsumwelt so umgibt, wenn wir einen Supermarkt und dergleichen betreten. Und das hat ja etwas mit Marketinggründen zu tun und auch mit Effizienzbestrebungen, dass man möglichst wenig Personal braucht, sondern dass man sich sehr viel selbst bedient, dass dann aber die Warenpräsentation halt vor allem ja sehr barrierefrei dargeboten werden und viele Gänge mit sehr viel Ware und wenig Personal, das macht es halt auch einfach. Es bietet einfach auch massenweise Tatgelegenheiten. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, dass diese Warensicherung dann irgendwie indirekt erfolgt, dadurch, dass das ein Straftatbestand ist und dass man dann an Strafrecht, Strafverfolgungsbehörden das quasi outsourced. Von Geschäften gemeldete Ladendiebstähle führen zu einer unverhältnismäßigen zeitlichen Belastung der Polizei und Staatsanwaltschaft. Also auch das ist ja wieder mit sehr viel Kosten verbunden. Seit fast 50 Jahren gibt es die Debatte darüber, dass man den Ladendiebstahl entkriminalisieren sollte. Gibt es manchmal ein bisschen intensivere Zeiten, wo das mehr in den Vordergrund gerückt wird und dann wieder ein bisschen verschwindet das Thema. Aber es ist eigentlich schon lange präsent und schon lange gefordert. Das Netzwerk der sogenannten AlternativprofessorInnen legten schon 1974 den Entwurf eines Gesetzes gegen Ladendiebstahl vor. Also da sieht man nochmal, wie lang und wie alt diese Debatte schon ist. In den 1990er Jahren gab es Vorschläge, Ladendiebstähle formal straffrei zu belassen und durch zivilrechtliche Vertragsstrafen zu ersetzen.
Im Bereich Betäubungsmitteldelikte gibt es auch eine Debatte um die Entkriminalisierung. Die sind einfach auch ein sehr großer Teil der Straftaten, mit denen sich die Polizei auseinandersetzt. Das sind klassische Kontrolldelikte, also die werden in der Regel nur deshalb bekannt, weil die Polizei sich damit auseinandersetzt, also eine Kontrolle dazu macht. Wenn wir uns jetzt angucken, wer deshalb zum Beispiel in Haft sitzt, dann sehen wir, dass 20% aller gefangenen Menschen wegen Drogendelikten in Haft sind und noch dazu eine große Zahl wegen Beschaffungskriminalität. Also das ist ein ganz großer Anteil von Delikten und von Menschen, die mit diesen Delikten zu tun haben, mit denen sich die Strafverfolgung, die Strafjustiz und die Strafvollstreckung beschäftigen. Dadurch, dass es einen sehr restriktiven Umgang mit Betäubungsmitteldelikten gab bis zum letzten Jahr, wo es ja eine gewisse Lockerung gab. Also hier muss man tatsächlich sagen, hier ist eine ganz wirkliche, ehrliche Entkriminalisierung passiert. Hier ist also nach vielen Jahrzehnten, gab es einen Durchbruch sozusagen und hier sind kriminologische Befunde und Forderungen auch tatsächlich gehört worden. Und Solche Entkriminalisierung macht es dann auch möglich, dass es neue Formen von Prävention, Therapie und Schadensminderung überhaupt geben kann, weil die Repression dann eher eine konstruktive Regulierung zum Ausgangspunkt hat. Jetzt sagen Befürwortende der Entkriminalisierung von Betäubungsmitteldelikten, dass das Ziel nicht dabei stehen bleiben kann, dass Cannabis jetzt entkriminalisiert wurde, sondern die würden sagen, das Ziel wäre, die Regulierung illegaler Substanzen ganz aus dem Strafrecht rauszulassen. Also das heißt, es sollte weniger repressive Strukturen geben, also weniger sich auf Polizei und Strafverfolgung verlassen. Und es sollte viel mehr gesundheitliche Unterstützung und Hilfen geben, weil es in der Regel sich hier ja um wirklich Suchtmittel handelt, also Menschen hier ein Krankheitsbild haben, wenn sie illegale Drogen, Betäubungsmittel konsumieren. In der Breite gibt es Menschen, die sagen, wir sollten tatsächlich alle zumindest Konsumierende aller Drogen entkriminalisieren. Und es gibt noch einen Schritt weiter, der sagt, nee, wir sollten grundsätzlich jede Form von Strafrecht im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln entkriminalisieren. Es gibt in Portugal tatsächlich seit einigen Jahrzehnten eine weitgehende Entkriminalisierung von Drogen. Wir haben mal eine Folge zum Thema Betäubungsmitteldelikte gemacht, da schneiden wir das auch ein bisschen an. Und da gibt es zumindest keine negativen Effekte, also das Land ist jetzt nicht im Drogensumpf versunken. Im Gegenteil gibt es eher positive Meldungen, was die gesundheitliche Entwicklung, die Zahl der HIV-Infektionen etc. anbelangt.
Ein weiterer Punkt, wo es Debatten schon längere Zeit gibt, ist die Ersatzfreiheitsstrafe. Auch dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht, in der wir erklärt haben, wie kommt es dazu, was ist überhaupt die Ersatzfreiheitsstrafe? Um es ganz kurz zu fassen, es geht hier um eine Strafe, die zum Zuge kommt, wenn jemand eine Geldstrafe nicht zahlt. Dann kommt man als Ersatz quasi in Haft und das hat sehr, sehr viele negative Auswirkungen. Das haben wir in der Folge ausführlich dargestellt für die davon Betroffenen und führt auch zu so einer sehr großen sozialen Ungleichheit, wer hiervon vor allem betroffen ist. Jährlich treten ca. 50.000 Personen eine Ersatzfreiheitsstrafe an und das ist mit einem sehr hohen organisatorischen Aufwand verbunden, aber Vollzug ist ganz schön teuer. Insofern verursacht die Ersatzfreiheitsstrafe in der Strafvollstreckung und im Strafvollzug sehr hohe Kosten. Es hat auch sehr weitreichende Folgen für die Menschen, die davon betroffen sind, auch über diese Inhaftierung dann hinaus. Und die Debatten hierum fordern dann auch unter anderem eine ersatzlose Streichung dieses Paragraphen. Oder dass man zumindest das sogenannte schwedische Modell anwendet. Hier geht es darum, dass im Einzelfall geprüft werden muss, ob die Geldstrafe wegen Zahlungsunwilligkeit nicht erfolgt oder Unfähigkeit, also weil die Leute das Geld einfach nicht haben. Und wenn man die Geldstrafe nicht zahlen kann, weil man das Geld nicht hat, dann führt das in Schweden dazu, dass das Verfahren aufgeschoben wird, dass man nicht in Haft kommt, sondern dass nach einer gewissen Zeit überprüft wird, ob das Geld dann einzubringen ist. Das würde dazu führen oder es führt dazu in Schweden, dass Menschen nicht in Haft sind, weil sie arm sind.
Tatsächlich ist ja das Verrückte bei der Ersatzfreiheitsstrafe. Es gibt diese Behauptung, dass sie das Rückgrat der Geldstrafe sei, aber das wurde nie durch einen Modellversuch empirisch geprüft. Also ist hier wieder so ein Beispiel dafür, wie so Alltagstheorien sich in dem Bereich der Kriminalpolitik festsetzen, ohne wirklich mal empirisch geprüft worden zu sein. Finde ich hierfür ein interessantes Beispiel. Ein letzter Punkt, den wir noch ansprechen wollen, ist Entkriminalisierung eben nicht nur mit der Ersatzfreiheitsstrafe, haben wir es schon eingeläutet, nicht nur die Delikte, sondern eben auch mal durchzugucken, wie sieht es denn aus bei der Strafvollstreckung oder überhaupt bei der Strafverhängung. Und da ist der Themenkreis Strafbefehlsverfahren auch nochmal einer, der da immer wieder genannt wird. Das ist geregelt im Paragraph 407 fortfolgende der Strafprozessordnung. Und Strafbefehle erlauben es, Zitat, Fälle minder schwerer Kriminalität, Zitat Ende, schnell und effektiv auf schriftlichem Weg zu bearbeiten. Also da muss dann keine Gerichtsverhandlung einberufen werden, sondern man kann das eben schriftlich erledigen. Das sind je nach Region wirklich sehr, sehr viele Verfahren, die so erledigt werden. Bis zu 90% der Geldstrafen werden auf diese Art und Weise verhängt. Es können per Strafbefehl auch nur Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr, aber dann nur, wenn eine anwaltliche Vertretung dabei ist, verhängt werden. Das Problem ist hier, dass der Strafbefehl per Post zugestellt wird und dann können Verurteilte eigentlich innerhalb von 2 Wochen Einspruch einlegen und dann eben sagen, nee, ich möchte, dass wir das wirklich uns vor Gericht treffen und darüber mal sprechen. Das Problem ist aber, dass viele das überhaupt nicht erfassen. Also entweder kriegen die ihre Post gar nicht, machen die nicht auf, lesen die nicht oder verfügen nicht über die entsprechende Beschwerdemacht. Also zu erfassen, ich kann da dem Staat auch Nein sagen und der muss sich mit mir beschäftigen. Und dadurch birgt diese schriftliche Vorgehensweise das Problem, dass Menschen, die mit Schriftlichkeit Probleme haben oder mit der Rechtssprache Probleme haben, in diesem Verfahren benachteiligt werden. Es verschärft sich eine soziale Ungerechtigkeit, wenn bildungsferne Angeklagte dann darauf verzichten, einen Einspruch einzulegen und sie dann ja mit dieser Straffolge, das eben eine Geldstrafe sein kann, leben, ohne überhaupt mal damit ja sich auseinander oder die Möglichkeit gehabt haben, sich dagegen zu verteidigen. Das führt auch dazu, dass es eine erlebte Verfahrensungerechtigkeit gibt und das führt auch dazu, dass die Entscheidung an sich weniger akzeptiert wird. Und dann sehen wir auch in der Ersatzfreiheitsstrafe wieder, das hängt ja immer alles zusammen, dass viele Menschen, die die Geldstrafe im Rahmen des Strafbefehls erhalten haben, dann eben sich auch in der Ersatzfreiheitsstrafe finden. Und da gibt es in der Debatte eben die Frage, ob dieser Strafbefehl so bestehen bleiben sollte oder ob man den nicht vollständig beseitigen sollte. Da wäre aber eben die Voraussetzung, weil er eben auch sehr verfahrens- und zeitökonomisch ist, dass man tatsächlich vorher das Strafrecht entrümpeln müsste, um nochmal zu dem Wort vom Anfang zurückzukehren und man eben auch einige der größeren Delikte wirklich da schon rausstreichen müsste.
Wenn wir uns überlegen, wo stehen wir jetzt eigentlich in dieser Debatte? Also wir sehen, manche Debatten um Entkriminalisierung gibt es schon seit Jahrzehnten. Sie sind vielleicht dann auch eher von PraktikerInnen geführt oder von WissenschaftlerInnen, nicht immer unbedingt von PolitikerInnen. Und insofern ist ja auch ein bisschen die Frage, welche Relevanz haben eigentlich diese Debatten? Die Ampelkoalition hatte einiges sich auf die Fahnen geschrieben, also Stichwort Modernisierung, was auch mit vielen Entkriminalisierungsvorhaben eigentlich in Verbindung gestanden hat. Teilweise wurden ja auch Sachen umgesetzt, zum Beispiel die Cannabis-Teillegalisierung. Aber vieles wurde auch nicht umgesetzt, was sicherlich auch nochmal sehr interessant gewesen wäre aus kriminologischer Sicht, wenn man da bestimmte Themen, die im Koalitionsvertrag drin standen, angegangen hätte. Und wir können natürlich jetzt nur eine Einschätzung machen, wie das weitergeht, aber wir haben die letzte Folge ja auch über kriminalpolitische Haltungen gesprochen und welche wir da jetzt auch sehen, auch in der sich gerade bildenden aktuellen Regierung. Und meine Einschätzung wäre, hier sind kriminalpolitische Haltungen jetzt am Zuge, wo Entkriminalisierungsdebatten keinen Raum finden.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammengefasst lässt sich sagen, die Forderung nach Entkriminalisierung will immer, dass das Strafrecht eine Ultima Ratio bleibt, also nur für äußerste Fälle genutzt wird. Sie prüft darauf hin, was erforderlich ist. Man spricht auch von Entrümpelung oder Frühjahrsputz. Im engen Sinn bezieht sich die Entkriminalisierung auf Verhaltensverbote im materiellen Strafrecht und meint, dass eben bislang strafbares Verhalten straflos wird. Im weiteren Sinne meint Entkriminalisierung jede Tätigkeit, die auf strafrechtliche Sanktionierung ganz oder teilweise verzichtet. Entkriminalisierung kann de facto geschehen, also wenn die Strafjustiz ihre Tätigkeit bei bestimmten Verhaltensweisen einschränkt, obwohl es keine formale Änderung gab, oder de jure, also das Gesetz, tatsächlich geändert wird. Gründe für Entkriminalisierung sind beispielsweise Verfassungswidrigkeit, Redundanz oder überholte Tatbestände. Immer wieder gefordert wird Entkriminalisierung bei Leistungserschleichung, Ladendiebstahl, Betäubungsmitteldelikten, Ersatzfreiheitsstrafe und Strafbefehlen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.